Der RT-Deutsch-Podcast, das Interview.
Professor Dr. Knut Witkowski, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen, um mit mir zu sprechen. Ich würde Sie gerne erstmal vorstellen. Sie sind Epidemiologe. Sie haben auch an der Uni Tübingen studiert. Dort haben Sie einen Abschluss in medizinischer Biometrie. Ist das die korrekte Übersetzung dafür?
Ja.
Deswegen können wir auch Deutsch sprechen, nur damit die Leute das auch verstehen. Sie haben auch Informatik an der Uni Stuttgart studiert.
Ja.
Also aus dem Schwabeländle, wie man so schön sagt. Sie sind aber auch Gastforscher am CDC, also Center for Disease Control, und haben auch im American Journal of Public Health publiziert. Mhm. Würden Sie vielleicht unseren Zuschauern erst einmal erklären, was jetzt Sie in Ihrem Fall als Epidemiologe beziehungsweise auch als Biostatistiker machen?
Wir wenden mathematische Modelle und mathematische Methoden an, um die Ausbreitung von Epidemien zu beschreiben, zu verstehen und herauszufinden, was man am effektivsten dagegen tun kann. Und ob man überhaupt etwas dagegen tun muss, weil in vielen Fällen ist das gar nicht der Fall. Ich möchte aber noch zwei Dinge vorab sagen, weil ich dort angegriffen worden bin. Ich hatte keine Professur an der Rockefeller Universität, wo ich für 20 Jahre die Abteilung für Biostatistik, Epidemiologie und Research Design geleitet habe. Und ich habe jetzt, seit ich die Rockefeller Universität verlassen habe, eine Firma, die Medikamente entwickelt, um Krankheiten zu bekämpfen, wo es keine Medikamente gibt. Und eines dieser Medikamente könnte möglicherweise auch den Schweregrad von Covid- oder Coronavirus-Infektionen verringern.
Also erstmal für die Aufklärung und damit auch die Hintergründe verstanden werden können und niemand Ihnen vorwerfen kann, Sie hätten das nicht offengelegt. Sie sitzen ja im US-amerikanischen Epizentrum, so wird es zumindest auch dargestellt, ja, in New York City. Könnten Sie vielleicht unseren Zuschauern erklären, was dort passiert? Denn was wir sehen, sind viele Särge, Massengräber. Wir sehen Särge, die in Kühlwägen erstmal einfach irgendwo untergebracht werden müssen. Wie können Sie das erklären, und weil Sie ja selbst eher diese Pandemie nicht als so außergewöhnlich betrachten? Also, aber wie erklären Sie sich diese Bilder?
New York ist eine große Stadt und es gibt viele bestimmte Bereiche in New York, wo die Infrastruktur nicht so ist, wie wir uns das wünschen, wo es sehr viel Armut auch gibt. Und deshalb geht auch immer mal irgendwo etwas schief. Und das war irgendwo, wurde also dann ein LKW abgestellt und dann fiel die Kühlanlage aus und das ist dann nicht so angenehm. Dinge passieren, aber das ist nicht typisch, das ist nicht repräsentativ. Das Einzige, was im Augenblick hier repräsentativ ist, ist es fürchterlich langweilig, weil man also wenig Möglichkeiten hat, irgendetwas zu tun. Alle Restaurants sind geschlossen, die meisten Geschäfte sind geschlossen, die Straßen sind leer. Aber außer dass es langweilig ist, merkt man hier eigentlich nichts.
Aber ist es nicht eine Häufung von eben diesen außergewöhnlichen Ereignissen, wenn Sie sagen, ja, es passiert mal, dass ein Kühlwagen vielleicht vergessen wird, aber ist das jemals vorher passiert?
Natürlich, hat sich nur niemand drum gekümmert.
Und auch die Geschichten aus den Krankenhäusern, also ich meine, wir sehen ja einiges, Krankenschwestern, die den Tränen nahe sind, überarbeitet sind. Was sagen Sie dazu, zu diesen Geschichten?
Natürlich gibt es das im Einzelfall auch mal. Aber man hat also jetzt hier zum Beispiel im Javits Center, dem Kongresszentrum, 3000 Betten eingerichtet. Und dann gab es 300 Patienten, die dort jemals gesehen wurden. Es gab das Schiff von der Navy, das hier gekommen ist. Und wenn ich die Zahl richtig im Sinn habe, waren das 168 Patienten, die dort jemals behandelt wurden. Die Kapazität der Krankenhäuser in New York war nie insgesamt eine Frage. Das kann natürlich sein, dass es irgendwann mal, wir haben das gesehen in Brooklyn, wir haben das auch gesehen in der Bronx. Es gab einzelne Krankenhäuser, die sehr stark belastet waren, aber das hat nichts damit zu tun, dass also jetzt das Gesundheitswesen in New York überlastet wäre.
Als Epidemiologe und Biostatistiker beschäftigen Sie sich ja auch vorwiegend mit Zahlen. Ihnen ist sicherlich dann auch aufgefallen, diese Statistik, jetzt verzeihen Sie mir, wenn ich die Quelle nicht mehr weiß, ich habe das Bild aber vor Augen, dass die Sterblichkeit so nach oben schießt. In New York jetzt vor allem, über Europa können wir dann noch gesondert sprechen. Aber wie erklären Sie sich dann diese offenbar Übersterblichkeit, zu Englisch Excess Mortality?
Jede Grippe führt zu einer Excess Mortality, weil bei jeder Grippe sterben Menschen. Diese Grippe ist, nach allem, was wir wissen, eine schwere Grippe. Da sterben ein paar mehr, als sonst sterben würden. Und insbesondere Menschen, die Vorerkrankungen haben, Entschuldigung, und deshalb besonders anfällig sind. Auf der anderen Seite gibt es so gut wie keine Kinder, die erkranken. Das heißt, jede Grippe hat so ihre eigenen Eigenarten. Und hier ist es so, es sterben mehr Menschen, als man das üblicherweise hat, unter denjenigen, die Vorerkrankungen haben. Und auf der anderen Seite gibt es weniger schwere Erkrankungen bei jungen Menschen und Kindern. Jede Grippe ist anders.
Nun, Vergleich haben Sie ja jetzt das Coronavirus mit der Grippe verglichen. Allerdings ist ja allein dieser Vergleich schon Gegenstand einer Kontroverse. Also, dass der Vergleich unzulässig ist.
Den Begriff Grippe will ich jetzt nicht nahe. Jetzt muss ich mich nach dem deutschen Wort wieder suchen. Da gibt es Influenza-Viren, da gibt es Coronaviren. Aber im Wesentlichen als Epidemiologe interessiert mich, wie breitet sich das aus, wie lange bleibt das in der Bevölkerung, was muss man dagegen tun? Und bei dieser Grippe, und jetzt benutze ich das Wort wieder, ist das genauso wie bei allen anderen Grippen. Wenn man nichts tut, dann sieht man also für 2 Wochen die Zahlen ansteigen. Und dann bleiben sie oben für ein paar Tage vielleicht. Und dann fallen die Zahlen wieder ab. Und nach 4 bis 6 Wochen ist der ganze Spuk vorbei. Das haben wir gesehen in China, das haben wir gesehen in Südkorea. Wir sehen das in Europa, in Österreich. Wir sehen das in Deutschland inzwischen auch. In allen europäischen Staaten geht die Zahl der Erkrankungen langsam oder schneller zurück, je nachdem, wo oder zu welchem Zeitpunkt die Epidemie angefangen hat. In England ist das ein bisschen später, deshalb sieht die Situation dann noch ein bisschen schlechter aus. Aber im Großen und Ganzen ist da kein wesentlicher Unterschied zu sehen zwischen dieser Grippe und anderen Grippen.
Und auch wenn ich jetzt nochmal zu diesem Thema Übersterblichkeit zurückkomme, in Europa wird diese Statistik von Euromomo geführt. Und auch dort sehen wir, die Statistik wurde sehr schön aufbereitet, auch dort sehen wir, dass in bestimmten europäischen Ländern offenbar eine Übersterblichkeit vorhanden ist.
Ja, es ist eine schwere Grippe und Menschen, die Vorerkrankungen haben, können daran sterben, mehr als bei anderen Grippen.
Wie erklären Sie sich eigentlich, dass in manchen Ländern eben so eine Übersterblichkeit vorhanden ist und in anderen wiederum nicht, wo auch das Virus grassierte? Also in Deutschland haben wir keine, in Österreich auch nicht, aber dafür zum Beispiel in Frankreich oder der Niederlande.
Das hängt vom Gesundheitswesen ab, das hängt davon ab, wie viel Alte, dem Anteil der Alten an der Bevölkerung. Da gibt es eine ganze Reihe von Faktoren. Aber wie wir das jetzt gesehen haben, in allen kontinentalen europäischen Staaten ist die Zahl der Fälle und die Sterblichkeit deutlich zurückgegangen, und zwar um etwa 80% von dem, was wie es war zum höchsten Zeitpunkt. Und es wird weiter runtergehen und in 2 Wochen ist vorbei.
Sie haben ja kritisiert, dass die Lockdown-Maßnahmen eben diese Pandemie quasi verlängern würden. Aber war das nicht auch irgendwie das Ziel? Es hieß ja immer flatten the curve, damit wir nicht so einen Peak haben. Aber wurde dann das Ziel nicht auch erreicht im Endeffekt?
Nö. Man kann das Ganze verlängern. Man kann also, aber es hat ja keinen Es ist ja nicht so, dass in Deutschland das Gesundheitswesen nun vor dem Zusammenbruch stand. Krankenhauskapazitäten und Intensivstationenkapazitäten in Deutschland waren nie auch nur näherungsweise ausgelastet. Es gab überhaupt keinen Grund.
Begründet wird das ja, wir haben es geschafft, dass wir eben nicht überlastet wurden, weil wir diese Maßnahmen ergriffen haben. So heißt es.
Wenn man Maßnahmen ergreift, nachdem alles schon bereits abgelaufen ist, kann das keinen großen Einfluss mehr haben.
Ja, das bringt mich zu dem Punkt, die Reproduktionszahl war auch Gegenstand einer Kontroverse in Deutschland. Ist das eine Variable, mit der Sie auch arbeiten, der Reproduktionszahl?
Natürlich, zu Beginn einer Epidemie muss man Annahmen machen, um zu sehen, was könnte da passieren in der Zukunft. Aber inzwischen reden wir über die Vergangenheit. Es gibt keine Infektionen mehr. Es gibt noch ein paar Fälle und ein paar von denen werden sterben. Das ist bedauerlich, aber das ist bei jeder Grippe so. Es ist nicht mehr so, dass sich jetzt also neue Menschen anstecken. Es gibt keine Viren mehr in der Bevölkerung. Jedenfalls nicht in einem Umfang, der in irgendeiner Form relevant wäre.
Da haben Sie jetzt einige Sachen angesprochen. Wie gesagt, in Deutschland ist das Thema Reproduktionszahl. Da geht es darum, ob es jetzt 1,2, 0,7 oder wie auch immer ist. Und das, also es erscheint so zumindest, dass es für die Entscheider eine erhebliche Rolle spielt, auch wenn es hier sich nur um ein paar Prozentpunkte handelt.
Die Zahl der Fälle in Deutschland ist zurückgegangen. Es gibt kaum noch neue Fälle in Deutschland. Also was muss man über die Reproduktionszahl sich überhaupt keine Gedanken mehr machen. Es ist vorbei. Wir müssen uns ja. Ich verstehe diese ganze Diskussion nicht. Wenn die Zahlen deutlich zurückgegangen sind und der Rückgang der Zahlen bereits der neuen Fälle bereits eingesetzt hat, als man sehen konnte, dass die Zahl der Neuinfektionen, die ja viel früher stattfinden, bereits zurückgegangen sein muss, bevor man überhaupt irgendwelche Maßnahmen ergriffen hat, dann weiß man, dass erstens das Ganze vorbei ist und zweitens, dass diese ganzen Maßnahmen überhaupt nichts bewirkt haben, außer die Wirtschaft zu schädigen und den Kindern die Schulausbildung wegzunehmen, die Gesellschaft anzuhalten, Menschen, all das war überflüssig.
Wenn Sie sagen, dass es jetzt quasi vorbei ist, wie funktioniert das jetzt ganz praktisch? Wir waren ja jetzt wochenlang im Lockdown sozusagen, das heißt, das Virus konnte sich ja da überhaupt gar nicht ausbreiten. Wenn jetzt alles wieder zur Normalität übergeht, bedeutet das, dass wir jetzt dann nochmal irgendwie einen Peak haben oder ist es jetzt einfach weg? Wie kann das sein, dass das Virus einfach weg ist?
Jede Grippewelle ebbt ab nach ein paar Wochen, nach vier Wochen etwa. Und das liegt daran, dass Menschen immun werden.
Aber es müssen ja genug Menschen immun werden, oder? Stichwort Herdenimmunität.
Also wenn man die Epidemie einfach laufen lässt, dann werden ungefähr 75-80% aller Menschen irgendwann infiziert und werden immun, und dann hat man für ein paar Jahre Ruhe. Wenn man das also jetzt reduziert, könnte es sein, dass also die Endzahl derjenigen, die immun werden, nur bis etwa 50 oder 60% ansteigt, und dann hält die Immunität nicht so lange vor. Aber trotzdem brechen alle Infektionsketten ab, weil jemand, der sich neu infiziert, keine Chance mehr hat, jemanden anderen anzustecken.
Warum?
Und dann hört eine Epidemie auf.
Und warum hat er dann keine Chance mehr, jemanden anzustecken?
Wenn alle Menschen, die er trifft, sind, bereits immun sind, dann kann er niemanden mehr anstecken. Da gibt es die effektive Reproduktionszahl. Das heißt, gegeben, dass also bereits 50% aller Menschen immun sind, wie viele Menschen kann jemand dann noch anstecken? Und wenn das also weniger als eine Person ist, dann hört das Ganze auf.
Ganz einfach. Schweden ist ja das einzige Land gewesen, das weniger strenge Maßnahmen gehabt hat bis zum Schluss. Ich meine,
das war auch in auch Island, Belarus, Südkorea, selbst China hat also die harten Maßnahmen erst ergriffen, als alles bereits vorbei war. Es gibt eine ganze Reihe von Ländern. Es ist nicht nur Schweden, aber Schweden ist eins der Länder.
Schweden ist quasi geografisch etwas näher, deswegen vielleicht der Fokus, wobei Belarus natürlich geografisch auch sehr nah ist, aber da haben wir weniger Informationen zu natürlich. Dort hat man ja auch gesehen, dass im Verhältnis zu den anderen skandinavischen Ländern die Sterblichkeit höher war.
Die Sterblichkeit hat nichts mit der Ausbreitung der Krankheit zu tun. Die Sterblichkeit hat etwas damit zu tun mit der Altersstruktur, mit der Frage des Gesundheitswesens, mit der Frage, ob es einem gelungen ist, Altersheime abzuschotten oder nicht abzuschotten. Diese Dinge tragen zur Sterblichkeit bei. Über die Frage, wie sich eine Epidemie ausbreitet, sagt die Sterblichkeit sehr wenig.
Und warum schauen wir dann so sehr auf die Sterblichkeit?
Was Schlimmes zu sterben.
In Deutschland wird in der Politik bereits seit einigen Wochen davon gesprochen, dass eine sogenannte neue Normalität erst möglich ist, wenn wir einen Impfstoff haben. Macht das Sinn, bei einem respiratorischen Virus einen Impfstoff zu entwickeln?
Wenn wir einen Impfstoff haben, ist das schön. Aber ja, für die meisten Erkrankungen haben wir keinen Impfstoff. Es gibt keinen Impfstoff gegen den Schnupfen. Und die Impfstoffe, die wir haben gegen Influenzaviren, sind nicht die besten Impfstoffe. Das heißt, die haben können wirken, können nicht wirken. Die Epidemien hören nicht auf, weil wir einen Impfstoff haben, sondern weil sich irgendwann Herdenimmunität, wie man das bezeichnet, entwickelt. Und einen Impfstoff zu haben, kann das beschleunigen. Und das ist auch schön. Und man kann also diejenigen impfen, die ansonsten besonders gefährdet wären und damit verhindern, dass Sterbefälle oder die Zahl der Sterbefälle reduzieren. Aber für die Ausbreitung einer Epidemie oder um die Ausbreitung einer Epidemie zu beenden, braucht man keinen Impfstoff.
Jetzt,
passiert von ganz alleine.
Ja, natürlich. Jetzt haben Sie schon Dutzende Interviews über die letzten Wochen gegeben, Herr Witkowski. Und Sie, ich will Ihnen jetzt nicht zu nahe treten, aber Sie wiederholen sich eigentlich weitestgehend, weil Sie sagen, es ist nichts, es war nichts, es ist keine Auffälligkeit da. Wir hatten auch ein Gespräch mit einem Kliniker, der das ähnlich auch sagte, anfangs noch. Und also es war auch eine große Kontroverse, sagen wir es mal so, YouTube hat das Video auch gelöscht. Wie bewerten Sie dann insgesamt die Gesamtsituation, wenn wir sehen, dass die Welt im Lockdown ist und Sie sitzen hier und sagen mir, es ist nichts?
Ich begreife es nicht. Ich weiß nicht, wo diese Hysterie herkommt.
Also Sie können sich das auch nicht erklären?
Nein. Und ich kann mir auch nicht erklären, warum man bestimmte Wissenschaftler nun daran hindern muss, ihre Meinung zu äußern. Warum sollte YouTube einem Wissenschaftler nicht erlauben, über die Ergebnisse seiner Forschung zu sprechen? Warum versucht man, eine wissenschaftliche Auseinandersetzung zu beenden oder zu verhindern? Ich begreife es nicht.
Herr Witkowski, es besteht vielleicht auch die Möglichkeit, dass Sie sich irren?
Natürlich besteht die Möglichkeit. Aber da bisher, ich habe vor 5 Wochen eine Arbeit bei MedArchive eingereicht, damit ich einen Stempel hatte. Und seit 5 Wochen sind die Ergebnisse ein bisschen verfeinert worden. Aber alles das, was ich vor 5 Wochen publiziert habe und seitdem, hat sich bestätigt. Kann ich mich irren irgendwo? Ja. Aber zumindest in den letzten 5 Wochen habe ich mich nicht geirrt, denn das, was ich vor 5 Wochen gesagt habe, ist eingetreten.
Professor Witkowski, vielen Dank für Ihre Zeit und vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank.
Grüße nach New York auf jeden Fall.
Danke.
Das war der RT Deutsch Podcast.